Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OK Cool trifft, dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf, einen Plausch über das Leben und die Arbeit und alles dazwischen und drumherum. Bevor wir zu irgendwas anderem kommen, möchte ich den besonderen Anlass würdigen und sagen, hello und Prost Neujahr, herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Das ist hier die allererste Ausgabe von OK Cool trifft im neuen Jahr und mein Gott, direkt mit einem ganz wunderbaren Gast, der dafür gesorgt hat, dass sich für mich ein ganz persönlicher biografischer Kreis geschlossen hat. Das ist jetzt so ein doofer Teaser, aber ich will das für mich nochmal verewigen. Im Laufe und vor allem zum Ende des Gesprächs kommen wir darauf zu Wort, was ich damit meine. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann jetzt schon sagen, das Leben und vor allem die Arbeit von Gregor Katsios, der jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in der Medienbranche unterwegs ist, hat auch mein Leben in der Vergangenheit berührt und deswegen war es für mich eine ganz, 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 ganz große Freude, ihn hier zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Für all jene da draußen, die jetzt gar keine Ahnung haben, wer Gregor Katsios ist, muss ich mich zum allerersten Mal wundern, erstmal unter welch großem Stein ihr geschlafen habt. Naja, ist ein kleiner Spaß, aber es fällt schwer, an Gregors Arbeit vorbeizukommen, wenn man sich schon zumindest seit einiger Zeit für Spiele und Spielkultur und Berichterstattung über dieselben interessiert, denn Gregor war umtriebig. Er war zum Beispiel, ich glaube, so haben ihn sehr viele Menschen kennengelernt, Redakteur und auch immer mal wieder vor der Kamera zu sehen bei Game One, MTVs Game One in den 2000er und 2010er Jahren. Mittlerweile ist er fast omnipräsent bei Rocket Beans, dem, ich nenne das jetzt einfach mal so, Nachfolgeprojekt, das auch schon seit vielen, vielen Jahren aktiv ist. Dort moderiert er in ganz unterschiedlichsten Formaten von Retro-Spielen bis zu gegenwärtigen. Viele, viele, viele Jahre davor nochmal, da sind wir Ende der 90er oder Anfang der 2000er, hatte er einen eigenen Blog und der gehörte zu einem der meistgelesenen der deutschsprachigen Spielekultur und zwar war es Greg's RPG Heaven, ein Blog, der sich vor allem aber nicht nur drehte um JRPGs und Rollenspiele im Allgemeinen. Damals habe ich noch nichts mit ihm zu tun gehabt. Mein Weg zu seiner Arbeit fand dann statt über den Plauschangriff-Podcast, ein Podcast, den er Anfang, ich glaube sogar 2009 war es sogar noch, 2009 ins Leben gerufen hat, einer der ersten Podcasts über Spiele und Spielkultur im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall mein allererster Podcast, den ich jemals gehört habe, wo er damals mit vielen Menschen aus dem späteren Rocket Beans und damaligen Game One Universum gesprochen hat über alles Mögliche, was irgendwie was mit Spielen zu tun hat. So, es gibt also viele Gründe, Gregors Arbeit kennen und kennenlernen zu sollen. Ich persönlich habe vor einigen Wochen zum allerersten Mal persönlich mit ihm das Mikrofon kreuzen dürfen. Und zwar war ich eingeladen von den Rocket Beans eben zur Besprechung des Spielejahres 2011, wenn ich mich nicht jetzt komplett täusche. Und da durfte ich das erste Mal ihm gegenüber sitzen in einem einzigen Raum, nachdem wir uns in den Jahren davor nur aus der Ferne immer mal bei irgendwelchen Branchenveranstaltungen gesehen hatten. Und das war eine so schöne und große Freude, mit ihm diesen Abend zu verbringen. Wir haben da noch gemeinsam mit anderen und gesprochen vor Live-Publikum über besondere Spiele aus dem Jahr 2011. Und nach dieser Aufnahme habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss ihm jetzt mal eine E-Mail schreiben. Ich muss Gregor mal eine E-Mail schreiben und ihn fragen, ob er nicht Lust hat, gemeinsam mit mir hier bei OK Cool eine Stunde zu verbringen. Und genau das haben wir getan. Es war eine große Herausforderung in der Vorbereitung für mich, weil aus dem Folgentitel geht es schon hervor, ich wollte ihn nicht langweilen. Ich wollte ihm nicht die Fragen stellen, die er in all den 20 plus Jahren schon so oft gehört und auch beantwortet hat. Und deswegen habe ich mir ganz besonders viel Mühe bei der Recherche gegeben und ich glaube, eine schöne Stunde mit ihm hinbekommen, die auch er genossen hat. So zumindest klang es, so zumindest fühlt er sich an. Und ich hoffe, euch da draußen geht's ganz genauso. Ich bin mir sicher, ich werde nochmal Gelegenheit bekommen, Gregor hier für eines der OK Cool Formate einzuladen. Zum Beispiel wäre der OK Cool Holt nach. Das ist eines der vielen Formate für die Unterstützerinnen und Unterstützer via Steady, das ich jede Woche veröffentliche, gemeinsam mit meinem Team. In diesem Format hole ich große und kleine Klassiker der Spielegeschichte nach und ich glaube, Gregor könnte mir helfen, vor allem in der Welt der JRPGs noch das ein oder andere Spiel zu besprechen. Mal gucken, na, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Nun aber erstmal wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Gregor und mir. Ich habe es wahnsinnig genossen und ich hoffe, euch gefällt es genauso. Feedback, sonstiges an post@okcool.space. Im offiziellen Discord von OK Cool ist dafür auch noch Platz und nun aber los geht's. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe heute, das ist ein bisschen Zeugnis unserer Uhrzeit, zu der wir aufnehmen, das ist für mich immer noch früh, völlig geistesabwesend auf dem Weg zum Schreibtisch. Und das ist, meine ich ganz ernst, die Spülmaschine eingestellt. Und dann ging die los und dann stand ich vor dieser Spülmaschine und dachte mir, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, weil die steht im selben Raum wie mein Schreibtisch. Und dann habe ich mir gedacht, hoffentlich hört man das nicht auf dem Aufnahmeding. Und dann habe ich eine Probeaufnahme gemacht. Ich glaube, man hört es nicht. Vorsichtshalber habe ich trotzdem, Gregor, einen Pulli über die Spülmaschine gelegt, damit, hörst du was? Das ist unsichtbar, oder? Man hört es nicht.
Nicht wirklich. Also wahrscheinlich, wenn ich mich ganz anstrengen, kann ich irgendwas fantasieren, aber ich hätte jetzt nichts mitbekommen. Aber ich kenne das. Ich habe meine Rudermaschine in der Küche und die ist so laut, weil die mit Wasser funktioniert, dass ich mir Sorgen mache, dass die Nachbarn runterkommen. Da habe ich also 8 Decken drüber liegen.
Das ist jetzt phänomenal. Kleiner Gänsehaut-Moment, die Hörerinnen und Hörer da draußen ahnen es schon, was gerade so besonders für mich ist, denn ich habe erst vor einigen Wochen erzählt, dass ich mir eine Rudermaschine gekauft habe. Aha. Die steht in diesem Moment hinter mir. Du musst einen sehr lustigen Eindruck von meiner Wohnung mittlerweile haben, was hier alles so um mich herum steht. Aber diese Rudermaschine, es ist eine der besten und wertvollsten Einkäufe meines Lebens. Es macht wahnsinnig Spaß. Es macht so viel Spaß.
Ich sag dir das wirklich. Ich habe nicht viel Oberkörpertraining in der Vergangenheit gemacht, so ein bisschen Gewichte, weil ich mehr so ein Läufer bin oder so Spaziergänge und eher so dann körperliche Betätigung in die Richtung gemacht habe. Und ich habe das mal probiert und irgendwie die letzten 1-2 Jahre, ich versuche die Woche ein paar Mal das zu machen, mal mehr, mal weniger. Aber es ist enorm, was das einerseits für das Körpergefühl macht und andererseits, es macht auch Spaß. Wenn nur ich vielleicht die Version genommen hätte, die nicht dann so ein komplettes Wasserrad drin hat, sie anhört, als ob man gerade jemand waterboardet.
Ich hatte großen Respekt vor diesen Modellen. Die waren also auch ein bisschen pricey, zumindest die ich gesehen habe, aber eben auch die Tatsache, wie viel Wasser man da mobilisieren muss, um da diese Dinge richtig einzustellen. Ich habe mich entschieden für so ein Low-Budget-Modell mit so elektromagnetischen Widerständen. Das funktioniert auch gut und genau wie du sagst, es macht wahnsinnig Spaß, weil die Bewegung so ungewohnt ist. Das ist zumindest für mich der Grund, dieses, ja wirklich, Galeerenrudern, das ist nichts, was ich im Alltag habe und es macht phänomenal Spaß. Jetzt muss ich dich fragen, wenn du es verraten möchtest, hörst du dabei Musik, laufen Podcasts, weil das ist ja auch die Frage, was einem da am besten unterstützt im Hintergrund.
Gerade dabei habe ich mir angewöhnt, ich packe tatsächlich mir die Kopfhörer drauf und habe den Laptop nebendran und schaue mir dann irgendwelche Videos an, dass der so ein bisschen so in Blickrichtung ist. Rein bei Podcasts, für mich ist das auch eher so ein gelerntes Ding, wenn ich draußen unterwegs bin, höre ich Podcasts, ein bisschen weniger in der Wohnung dann drin. Und hier brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Stimulanz. Natürlich sehe ich nicht immer alles, wenn ich dann irgendwie die Übungen mache, wo ich dann fast schon so wie Sit-Ups das mache, dann ist immer der Bildschirm weg aus dem Blickwinkel, aber ich höre es über die Kopfhörer und so kann ich zum Beispiel, was weiß ich, die Recaps der aktuellen NFL-Spiele mir anhören, bevor ich zum nächsten NFL-Podcast gehe und solche Geschichten. Also das passt ganz gut. Oder irgendwie die 4,5-stündige Abhandlung über alle Sega-Saturn-Shoot'em-ups. Irgendwie so ein Kram.
Du ruderst 4,5... Oh.
Nein, nicht 4. Ich ruder und guck mir einen Teil ein und dann gucke ich beim nächsten Mal. Also 4,5 Stunden würde, glaube ich, dann wird mir ja auch die Hutschnur platzen.
Ich wollte schon sagen, also ne, ich keine Ahnung, vielleicht kannst du das, ja, aber sehr beeindruckend. Ich möchte dazu noch abschließend sagen, ich habe für mich entdeckt und ich hoffe, dass niemals meine Nachbarn hier reinschauen, während ein Fenster gekippt ist, entdeckt eine Spotify-Playlist und die heißt einfach nur Drums. Und dann ist da einfach nur jemand, der, ich weiß es nicht, 45 Minuten oder so, wie bei den Asterix und Obelix Filmen, dieses Bom, 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 Bom macht. Und ich muss dir wirklich sagen, meine Vorfahren haben viel getan, damit ich nicht auf so einer Galeere sitzen muss, aber in diesem Moment ist es ist perfekt. Wirklich, mit diesen Trommeln.
Das hört sich wirklich an wie so ein Sketch oder sowas, ja, den man dreht. Ja, man sieht so die Vorfahren nicht hier und endlich sind wir der Sklavereien kommen und dann sitzt du da und packst dann die Galeerentrommeln dann auf die Ohren, während du neben deiner Spülmaschine sitzt und parallel eine Decke und ein Shirt überall drüber hast.
Okay, das ist ja alles furchtbar. Okay, alles klar. Ich zünde mir jetzt in diesem Moment eine kleine Duftkerze an als kleines vorweihnachtliches Ritual, was eine ganz natürlich gebaute Brücke ist zu der Frage, hast du denn irgendwas, um jetzt, wir nehmen zum Beginn der Weihnachtszeit auf, irgendwie diese gemütlichere Zeit des Jahres für dich einzuläuten? Hast du sowas? Irgendwie was, wo du weißt, wenn ich das tue, dann wird es langsam gemütlich. Das Jahr entschleunigt, es wird entspannt.
Also so richtig, ich bin nicht so der Weihnachtsbrauchmensch, muss ich sagen. Ich packe mir auch jetzt nicht hier groß Weihnachtsbäume oder anderen kleinen Krams in die Wohnung. Wobei ich natürlich davon profitiere, dass ich bei anderen Leuten dann sein kann und die das entsprechend festlich schmücken. Es ist so das Gefühl, ich nehme mir immer ganz gerne so ein paar Urlaubswochen dann um die Weihnachtstage und in das neue Jahr rum. Irgendwie so im Sommer, klar, wenn viele Leute Urlaub machen, als gebürtiger Grieche, es ist warm, ist mir egal, ich gehe zur Arbeit, whatever. Aber dann habe ich genug Ende des Jahres über und dann fällt von mir so ein kleines bisschen ab, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier 2, 3, vielleicht sogar mal 4 Wochen in dem Jahr, wo ich mal alle 5 gerade sein lassen kann. Und dann stellt sich so die Stille der Wohnung, ja, nichts ist hier und ich kann den Fernseher vielleicht mal auslassen und die Heizung mal richtig aufdrehen. Ja. Dann kriege ich damit so die Stimmung. Aber nicht wirklich jetzt hier so die Duftkerzen oder die Lichterkette und alles dafür. Gehe ich dann nach draußen und schaue mal, was die anderen Leute da aufgebaut haben. Hier in Hamburg ist ja alles rappelvoll mit irgendwelchen Lichterketten und Weihnachtsbäumen und Wintermärkten, wo man ohne Ende Geld loswerden kann. Also das reicht schon.
Viele meiner Freunde, die so wie wir ja auch beruflich mit Spielen irgendwas machen, die nutzen dann diese Zeit auch, um mal alles zu tun, außer sich mit Spielen zu umgeben. Ich muss gestehen, dazu gehöre ich nicht. Ich habe jetzt schon 1, 2 Titel auf der Festplatte, die gucken mir schon vorfreudig entgegen und sagen, jawohl, wann hat er endlich Zeit? Plus Star Trek Staffel 1-3. Zum allerersten Mal werde ich das gucken. Ist ganz neu für mich.
Zum allerersten Mal.
Zum allerersten Mal tatsächlich, ja. Ich kann dir auch sagen, wie das kam. Ich saß bei Nerd Commander, die liebe Sarah, die du ja auch kennst, hatte mir einen Platz organisiert und dann saß ich da jetzt ganz kürzlich und dann hat Nils, glaube ich, auf der Bühne einfach nur einen Nebensatz von Star Trek erzählt und das reichte vollkommen meinem Reptilienhirn aus, um zu sagen, okay, kauf dir Staffel 1-3 für die Weihnachtstage.
Hey, das ist, also für mich wäre das nostalgisch. Ich habe Star Trek seit der Kindheit geschaut und gerade die alten Serien 66 bis 68, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben heutzutage zwar noch einen leicht antiquierten, humoristischen Touch, sagen wir es mal, aber es sind auch viele sehr gute Geschichten mit dabei und auch sehr viele gute Performances. Du wirst bestimmt die eine oder andere Perle da finden. Ich empfehle City on the Edge of Forever aus Staffel 1, meine ich.
Boah, das habe ich ja dann sogar mit dabei. Ich habe mir sogar die als Format DVD gekauft, weil ich mir dachte, ich hätte auch Blu-ray machen können, aber das hat sowas, ich kann es nicht beschreiben, sowas Heimeliges, eine DVD einzulegen. Weißt du?
Total, absolut. Also ich werde eh immer solche Sachen gucken. Bei mir ist tatsächlich so Weihnachtsgaming hat auch was nostalgisch Verklärtes aus der Kindheit, so von wegen endlich mal Zeit gehabt oder du hast das Spiel geschenkt bekommen und dann beschäftigt man sich damit, so sehr schöne Erinnerungen an Ocarina of Time oder Majora's Mask zum Beispiel. Ich glaube, es als Ocarina rauskam, habe ich irgendwie meinen Rekord gebrochen mit 24 Stunden am Stück durchzocken oder so. Das schaffe ich wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, weil dann, ich brauche mal den Nickerchen dazwischen, aber das hängt immer so ein bisschen nach und ich nutze die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit, um da dieser Nostalgie nochmal zu frönen. Ich bereite so Videos vor, Video-Weihnachts-Game-Empfehlungen oder Chartlisten und alles und das bringt wieder so ein bisschen dieses wohlig-warme Gefühl auch wieder zurück.
Spielst du aber auch privat dann was so aufgeladen ist mit schönen Erinnerungen? Ich muss dir, kann ich direkt sagen, beichten ist eigentlich das falsche Wort, stolz verkünden, das ist das Richtige. Jedes Jahr rund um die Weihnachtszeit das allererste Monkey Island. Liebgewonnenes Spiel, kann ich natürlich auswendig, aber es ist so schön.
Kann ich absolut verstehen. Also Monkey Island kriege ich wahrscheinlich auch heutzutage in einer Stunde so durch, ungefähr. Ja, man weiß ja ungefähr, wie das funktioniert. Ich habe jetzt nicht das Spiel, was ich jedes Jahr immer wieder auspacke, aber alle paar Jahre mal so ein Day of the Tentacle gehört bestimmt dazu, was für mich das beste Point-and-Click ist, was jemals gemacht wurde. Ich hatte auch jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr, weil da einfach zu wenig Zeit dafür gewesen ist, aber Chrono Trigger packe ich immer sehr gerne aus oder so ein A Link to the Past, also solche Geschichten. Wobei ich jetzt aktuell vor mir habe, noch Metroid Prime 4 und Metroid zählt für mich auch zu so einer der Serien, wo ich da auch diese schönen Erinnerungen dran habe, ob es jetzt über Weihnachtstage ist oder beim ersten Metroid Prime war das so, da war ich damals gerade umgezogen vor 20 plus Jahren und ich hatte in der Wohnung nichts anderes stehen außer dem Gamecube, einen Stuhl und einen Fernseher und anstatt dass ich irgendwelchen Scheiß aufbaue, habe ich 3 Tage lang fucking Metroid Prime gespielt und das sind so die Sachen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gerade diese Szene, die du beschrieben hast, vor 2 Jahren war das, bin ich hier in meine neue Wohnung gezogen. Die Phase davor war ein bisschen anstrengend und hier waren auch die ersten Dinge, die ich gemacht habe, die Spielgeräte quasi aufstellen. Und das ist so ein bisschen das Klischee. Dann lachen alle und sagen, ja, na typisch. Aber ich glaube, dahinter steckt auch diese Idee, so sich so eine Komfortbrücke zu bauen in dieses neue Kapitel hinein und dann sich erstmal zu umgeben mit so Wohlfühlsachen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass man dann ausgerechnet das zuallererst aufbaut.
Total, ich verstehe es absolut genau, wie du gesagt hast. Also die Umgebung, auch wenn das die neue Heimat ist, ist einem noch fremd. Aber was einem nicht fremd ist, sind die Emotionen, die man mit den Videospielen assoziiert hat oder wenn man seine Lieblingsserie guckt oder sein Lieblingsalbum hört und so weiter und so fort. Und wenn du dir da diese Brücke baust oder dich so langsam da einfühlst, dann wird auch die neue Heimat irgendwann zur Heimat.
Ach schön, richtig schön gesagt. Ich habe übrigens, Brücke, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir die ganze Zeit in Vorbereitung auf dieses Gespräch, nachdem du zugesagt hattest zu diesem Gespräch, mir gedacht, was möchte ich ihn eigentlich alles fragen? Es gibt eine ganze Menge, die mich einfach persönlich interessiert, aber es gibt auch gleichzeitig eine ganze Menge, was du schon über die Jahre in vielen, vielen anderen Interviews und Podcasts und so weiter erzählt hast. Und mein Anspruch ist es ja auch, also dir jetzt hier eine Stunde zu bescheren, die dich nicht komplett langweilt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir mal so ein bisschen auf Spurensuche. Ich guck mal im Netz, was findet man denn auch so an älteren Spuren von dir? Und bin da bei ein, zwei Sachen gelandet. Und ich finde das hochinteressant. Ich fange mal bei der quasi jüngsten Sache an, die ich gefunden habe und will mal mit dir so einen kleinen Gegenwartsabgleich machen. Und zwar entdeckte ich ein Interview mit dir, das du geführt hast mit den Inhabern, Inhaberinnen, ich weiß gar nicht, wer das genau ist, des Blogs Verfranzt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Am 20. März 2014 fand dieses Interview statt. Ja.
Ja, es ging, glaube ich, mehr um Podcast, meine ich damals, oder? Ja, also vage habe ich das noch im Kopf, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich da erzählt habe. Wahrscheinlich großen Quatsch.
Nein. Wir finden es jetzt raus.
Wir finden es raus, ja.
Ich habe mir das durchgelesen, hochinteressant. Da wurdest du unter anderem nach deinen Lieblings-YouTubern gefragt und dann hast du damals 2014 Folgendes geantwortet. Ich zitiere, es gibt viele, die Pionierarbeit bei YouTube geleistet haben und die ich mir heute noch gerne anschaue, wie zum Beispiel den Angry Video Game Nerd, Noah Entweiler von Spoonie Experiment oder The Nostalgia Critic. Es ist immer wieder beeindruckend, was die mit so wenig Budget auf die Beine stellen. Zitat Ende. Und was mich natürlich jetzt brennend interessiert, quasi 11 Jahre später, was davon guckst du noch? Ist das noch eine aktuelle Aufzählung?
Also gerade bei den Leuten, die ich und du jetzt nochmal hier da aufgezählt, das ist interessant, da, ich meine, es gibt ja so im Englischen das Sprichwort, wenn genug Zeit irgendwie voranschreitet, es werden dann die größten Helden irgendwie zu Bösewichten oder so und das will ich da nicht direkt dann umsetzen, aber ich habe zu den frühen Zeiten da, als der Videogame-Nerd dann angefangen hat, so Mitte der Nullerjahre, war es irgendwie so eine Art, auf gut Neudeutsch gesagt, so eine Kinship, die ich so ein bisschen gefühlt habe, wo wir parallel mit Game One auch so quasi unseren Sketch-Quatsch inklusive Videogames im Fernsehen gemacht haben. Und es war interessant zu sehen, wie so verschiedene Ansätze in die gleiche Richtung gehen können, auch wenn der Videogame-Nerd natürlich eine ganz andere Tragweite für die Videoproduktion, was Gaming betrifft und allgemein den Anspruch dann gehabt hat. Wobei, der dreht sich ja auch mittlerweile, auch wenn das dann noch weiter ist, so ein bisschen im Kreis, sagen wir mal, der so ein Opfer des eigenen Erfolges. Und auch wenn immer noch gute Sachen dabei gelegentlich rauskommen, merkt man, dass da mehr, der hat nicht so richtig dann den Punkt gefunden, wo er sich mal anders weiterentwickeln kann. Und bei so jemandem wie Spoonie, da bin ich echt traurig drüber, weil das echt wirklich zu den frühen Tagen auch sehr kreative Arbeit war und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit so Let's Play-Geschichten wie Phantasmagoria 2, was so einer der Gründe war, warum Kollege Simon nicht damals sowas wie Spiele mit Bart auch mitgemacht hat, weil wir so diese Sachen echt gern gemocht haben, gesagt haben, hey, wenn wir uns das mal gucken, wir lieben ja auch Point and Click und so anderen Krams und auf einmal hat es ja auch dann funktioniert und der ist ja auch, kann man ja verfolgen, dann im Internet dann auch an vielen Sachen gefühlt zerbrochen und hat nicht mehr den Status oder den Stellenwert, obwohl das so gute Arbeit gewesen ist und der Nostalgia Critic hat sich ja auch lange, lange überlebt, ne? Also der ist mittlerweile auch so lange unterwegs, dass da gibt es ja auch viele, viele Abhandlungen im Internet und dass die Reviews und die relativ frisch wirkenden Meinungen, die man damals gehört hat, auch irgendwann zum Selbstzweck geworden sind und auch, dass dieses ganze Channel-Awesome-Ding damals explodiert ist. Ich habe so ein paar Leute, die ich noch verfolge, so angrenzend da dran. Zum Beispiel, da gibt es, ich weiß nicht, ob du Todd in the Shadows kennst.
Oder noch nie gehört tatsächlich.
Absolut fantastisch, der gehörte auch zu diesem ganzen Channel-Awesome-Ding, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und der macht zum Beispiel Musik-Reviews und ich bin musikalisch zwar auch immer noch sehr viel in den 80ern und 90ern unterwegs als Kind eben, also ich bin Ende 70 geboren, dementsprechend ist das so meine größte Musikzeit, aber der reviewt sowohl alte als auch neue Songs, sitzt dabei in Schatten mit einem Piano und macht dann wirklich Retrospektiven mit Clips und allem drum und dran und eigenem Kommentar. Ich stimme nicht immer mit ihm überein, was so Musik angeht, aber der macht immer so regelmäßig Videos, das finde ich absolut faszinierend. Da merkt man auch, dass die talentiertesten Leute die sind, die bis heute überlegt haben. Aber ich würde diese Liste, die du dann aufgezählt hast, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so dann zusammenfassen. Was ich zum Beispiel aktuell immer noch ganz gerne schaue, solche Kanäle wie GameSack, die sich auch so mit Videogame-Zusammenfassungen dann beschäftigen, auch schon seit 10, 15, 20 Jahren plus. Oder ich weiß nicht, ob du auch mal was von Game Center CX gehört hast?
Auch noch nicht, um Gottes Willen, noch nie gehört.
Also die sind zwar auch auf YouTube zu einem Teil, aber es ist eine japanische TV-Sendung, die seit vielen, vielen Jahren existiert. Und das ist ein Comedian, der sich aufgebürdet hat, hey, ich setz mich hin und ich baller alte Retro-Videogames durch. Von einem Kamerateam aufgenommen und der ist eigentlich nicht so gut in Videogames, aber das sind dann so diese 20, 25 Stunden Sessions inklusive der Progression im Spiel wie so ein verdichtetes Let's Play, was als TV-Sendung zusammengeschnitten ist in so einem typischen japanischen Stil. Ja. Und wenn er dann an irgendwelchen ultra-harten NES-Games scheitert oder es nach dem 400. Mal schafft, weil das Continue dann nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Das sind teilweise himmelschreiend komische Sachen. Das gibt es auch schon seit 20 Jahren plus. Und da werden auch immer mal regelmäßig Folgen hochgepackt. Und ich bin dann eher so in diesem spezialisierten Bereich, weil ich produziere ja auch viel Retro-Gaming-Content oder das ist das, wo ich auch meinen Spaß da dran ziehe, wo ich gemerkt habe vor vielen, vielen Jahren, mir macht nicht nur das Spielen an sich Spaß, sondern auch das Berichten drüber und die Perspektiven von anderen Leuten, die dir mir auch dann neue Impulse geben oder Humoristen oder andere Sachen daraus machen, Informatives, das ist das, wo ich mich am ehesten dann umschaue.
Dann möchte ich dir, bevor wir weiterschreiten, eine Herzensempfehlung aussprechen und zwar, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Mandalore Gaming. Guck mal, fantastisch, das Geräusch gefällt mir, du kannst es noch nicht. Das ist ein YouTuber, eigentlich möchte ich Spielekritiker noch dazu sagen, der tatsächlich sich immer mal wieder auch vor allem etwas obskurere Spiele der Spielegeschichte vornimmt und die mit einer Gründlichkeit in jeder Hinsicht reviewt. Da schwingt so ein bisschen noch so, was man auch in Deutschland so kennt, alte Testmuster so mit. Also es wird auch viel auf so, ne, so Technik und so ein Kram geachtet, Spielbarkeit. Aber da sind auch ganz viele interessante, so weiterführende Gedanken drin. Und er arbeitet sich wirklich gründlich auch in die Entwicklungsgeschichte ein, präsentiert das aber so locker fluffig. Eigentlich ideal. Du sitzt davor und lernst wahnsinnig viel, aber es fühlt sich nicht so an. Große Empfehlung von mir. Etwa so jeden Monat ein Video kommt da raus, ist auch Crowdfunding finanziert. Cooler Typ. Also ich kenne ihn nicht, weiß nicht, was der sonst so macht, aber diese Videos, faszinierend.
Oh, total. Okay, das habe ich mir schon mal notiert. In dem Sinne, zwei Namen, die bitte. Ich auch in der jüngsten Vergangenheit dann nochmal sehr zu schätzen gelernt habe. Ich glaube, Majular spricht man es aus. M-A-J-U-U-L-A-R, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der macht sehr umfangreiche Retrospektiven über ältere PC-Games oder eher unbekanntere Rollenspiele zum Beispiel. Der hat jetzt hier eine komplette Abhandlung, wo er alle Ultima-Spiele dann vorstellt und jedes Game dann mit einer Gründlichkeit, wo du 3 bis 4 Stunden da dran sitzt mit Entstehungsgeschichten, die Spiele durchgehen und so weiter und in dem Zusammenhang Dungeon Chill heißt der Kanal. Der beobachtet dann eher so obskure Games aus Japan, die teilweise so entweder total crazy shit sind, ne, das was man erwarten kann, aber auch dann manche Games, die ich mal im Auge hatte, die aber wegen der Sprachbarriere nicht spielbar waren, irgendwie so japanische Vampir-Adventures mit random Elementen, von denen ich noch nie was gehört habe oder so ein Spiel namens Baroque, wo es dann irgendwie um das Ende der Welt und Engel und random generierte Dungeon geht. Also sehr große Empfehlung, da gibt's immer wieder echt Perlen zu entdecken und das als Videocontent aufbereitet zu sehen mit dem Aufwand. Das sind so Sachen, die ich mir ganz gerne gebe.
Ich finde das so beeindruckend, diese riesen Retrospektiven auch. Ich habe, also aus Fortbildungsgründen, schaue mir manchmal so Videos an, die so Titel tragen wie die Geschichte der Dungeon Crawler. Und dann fängt das auch wirklich in den, weiß ich nicht, früh 80ern an. Ich bin Jahrgang 89, ich bin aufgewachsen mit Point-and-Click-Adventures. Ganz klassisch, glaube ich, für diese Generation und habe deswegen auch vieles verpasst. Aber eben alleine aus beruflichen Gründen, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch so scheiße interessant, gucke ich mir dann solche Videos an und das sind halt dann wirklich 2,5 Stunden Videos, in denen, ich weiß es nicht, hunderte Spiele vorgestellt und auch in so einen logischen Zusammenhang gebracht werden. Also es werden dann auch Querparallelen aufgemacht, welche Studios haben sich wie beeinflusst, auch mit dem Blick dann nach Japan und Asien und das sind Enthusiasten, das sind Leute, die machen das nicht beruflich, soweit ich das sehen kann, die Videos, die ich erblickt habe und die machen das mit einer Gründlichkeit, also es führt auch zu keiner Frage, ich finde das einfach nur faszinierend, wahnsinnig faszinierend.
total. Ja. Wo ich dann noch mal ein bisschen extra aufpassen möchte, weil sowas ist dann immer, ist es vernünftig gesourced, sagen wir mal.
Ah, ja.
Also so viel, natürlich jeder kann im Internet was machen. Ich schätze dann immer auf, wenn jemand sich lange mit einem Thema beschäftigt, wenn dann irgendwie so über Pathologic 2 eine vierstündige, fünfstündige Abhandlung kommt oder mir erklärt wird, warum Fallout 3 das schlimmste Spiel aller Zeiten ist. Also auch wenn ich selbst persönlich Fallout 3 sehr, sehr gerne mag. Allerdings so von wegen, wenn dann über Geschichte erzählt wird, sind da belegbare Quellen mit dabei, habe ich in den Recherchen für meine Bücher zum Beispiel da gemerkt, nur weil irgendetwas 15 Mal in Videos oder von irgendwo mal genannt wurde, wo kommt eigentlich dieser Fakt her? Ist das irgendwie mal in einem Interview genannt worden? Das ist ja sowieso alles ein bisschen eher shaky, weil du dich dann maximal auf persönliche Perspektiven und Anekdoten dann verlassen kannst. Und da sieht man, wenn es dann irgendwie nur irgendwelche in der Ansammlung ist, wo jemand Wikipedia abgeschrieben hat. Und da lieber nochmal so ein bisschen differenzieren. Also ich hoffe, ich schätze dann die Leute da mal richtig an. Und wenn ich natürlich dann weiter Informationen wieder rausziehen möchte oder mich über ein Thema informieren möchte, checke ich dann doch nochmal, wo kommen eigentlich diese Infos alles her. Bestes Beispiel, glaube ich, oder bestes Gegenbeispiel, das Buch Console Wars, was vor längerer Zeit rausgekommen ist. Was zum Beispiel mich total interessiert hat, das Thema, so von wegen, hey, damals Sega und Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo. Ich habe mir das Buch geholt und das klang alles in dem Buch für mich alles zu gut, um wahr zu sein. Da wurden irgendwie so persönliche Anekdoten von Leuten erzählt. Und dann befand sich diese Person am Strand und sagte ihre Frau das und das und das. Im Audiobook übrigens auch nochmal dann auch so vertont aus verschiedenen Perspektiven, inklusive manche Dialekte, die vielleicht Personen gewisser Ethnien nicht dann selber machen sollten. Also das Audiobook war auch ein würdes Erlebnis. Aber es ist dann, wie ich bei dem Buch dann gemerkt habe, bei Console Wars, dann so ein teilweise fiktionalisierter Account, wo dann auf Basis bestimmter Aussagen von Personen, die natürlich auch dann nur eine Perspektive der Geschichte gemacht haben, wo sich der Autor so ein bisschen was zusammenfantasiert hat und die Szenen so nacherzählt hat, dass ich es anfühle, als ob die echt sind. Und da sage ich auch, ich weiß nicht so recht. Ne? Also ich brauche keine fiktionalisierte Variante der Geschichte. Also das ist genauso wie bei so Biopics oder sowas. Es ist echt schön, dass der Tetris-Film sehr unterhaltsam ist, aber ich habe schon die Geschichte anderswo gehört und gelesen. Ich brauche nicht den künstlerisch aufgebauschten Account, damit ein Film draus wird.
Ja, Geschichte ist ein fantastisches Stichwort. Wir können von hier aus vom Jahr 2014 nochmal ein kleines Stückchen zurückreisen. Da landen wir auch wieder bei Spielen. Und da merkte ich zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, wie beschreibe ich das, als wäre ich auch fachlich vor so eine Wand gestoßen und kann nicht in das Land dahinter blicken. Klingt jetzt komisch, du wirst es gleich sofort verstehen. Und zwar, ich guckte so ein bisschen zurück und natürlich, ne, man weiß ja von deinem großen Projekt, das du eine ganze Zeit lang betreut hast, Projekt ist eigentlich das zu kleine Wort, aber Greg's RPG Heaven, ne? Das ist eine ganz große Plattform-Webseite. Ich habe nachgelesen, ich hoffe, das ist so korrekt, 1998 schon ans Netz gegangen, online gewesen bis 2016 so herum und dank der Wayback-Maschine, aber du kennst die, kann man ja manchmal immer noch so Screenshots von so alten Webseiten, die irgendjemand mal gesichert und hochgeladen hat, nochmal durchsehen. Und dann stieß ich auf etwas, wieder so ein spannendes Zeitdokument, wo ich dich mal fragen möchte, ob das irgendwas noch mit dir macht. Und zwar entdeckte ich eine von dir geschriebene Top-Liste der besten Konsolen-RPGs.
Oh, die interessant.
Die muss irgendwann aus den frühen 2000ern stammen. Ich konnte den Screenshot nicht sehen, wann der geschrieben wurde, der Artikel, aber irgendwo so sind wir. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte dich mal fragen, wie du zu dieser Liste heute stehst. Und jetzt kommen wir zu dieser Wand, die ich eben als Sprachbild hier reingezerrt habe. Ich habe von einem Großteil der Spiele noch nie etwas gehört oder keine Ahnung, weil das sind fast alles JRPGs. Und das ist ein absolut blinder Fleck von mir und ich lese jetzt Titel vor und fühle mich wie so ein Vater, der seine Kinder irgendwie nochmal kennenlernen möchte neu, aber keine Ahnung hat, was die eigentlich machen. Also du hast damals geschrieben, ich lese jetzt einfach mal so 1, 2, 3 vor, von den Best of the Best, so hieß die Liste. Und zwar auf direkt Platz 1 schreibst du Dragon Quest 8.
Interessant, okay.
Gefolgt von Luna Silver Star Story. Ich hab keine Ahnung. Danach Breath of Fire 4. Final Fantasy 7. Valkyrie Profile. Xenogears. Und schließlich noch die letzten 4 Final Fantasy 6, Paper Mario, Chrono Trigger und Suikoden 2. Ich kenne hier nur einen gewissen Mario. Den Rest habe ich nie gespielt oder nur angesehen. Ist das eine Liste, die heute noch, wo du sagst, so, ne, die hat standgehalten dem Test der Zeit?
zu einem Teil bestimmt. Ich müsste noch mal gucken. Ich habe noch ein Archiv von meinem Textkram noch hier bei mir daheim, also auf irgendeiner CD mal gebrannt, ne, für die saure Gurkenzeit, wenn ich ja irgendwas vergessen habe oder mal das referenzieren muss. Klingt für mich so von der Liste her, also ich würde heutzutage die ein bisschen anders orientieren, aber die Titel wären alle wahrscheinlich in meiner Top 10 oder 20 dabei. Ich habe ja unlängst auch vor vielen Jahren, mittlerweile auch schon 7, 8, 9 Jahre her, das mal als Videoprojekt dann angegangen, so meine Top 101 der Rollenspiele, wo ich jede Woche ein Video-Review gemacht habe mit meiner persönlichen 101 und das so ein 2-Jahres-Projekt gewesen ist, was ziemlich cool war. Also cool in dem Sinne, dass ich jedes Mal so ein kleines Projekt hatte. Jede Woche schreibe ich über oder produziere ich ein Video über ein RPG und ich glaube, die Liste, die du genannt hast, muss zu einer Zeit entstanden sein. Chrono Trigger ist drin, aber ich habe es wahrscheinlich noch nicht so häufig gespielt wie in den Jahren, wo es für mich so ein Traditionsgame geworden ist und wo ich immer wieder dann so, ich hatte schon erkannt, dass es ein geiles Game ist, aber nicht wie gut es ist. Und hätte das wahrscheinlich am ehesten ganz nach oben gepackt, wie es bei meiner Videoliste dann auch später gewesen ist. Es ist sowieso auch etwas, wenn ich wahrscheinlich die Texte und Listen oder diese ganzen anderen Sachen sehe, für mich auch ein bisschen so ein Fenster in die Vergangenheit und für mich auch im Grunde, also wenn ich dieses Ding nicht gemacht hätte mit Greg's RPG Heaven damals, das war an sich für mich etwas, was ich als Nebenbeschäftigung an der Uni gemacht habe damals. Was? Wir haben Zugriff auf Rechner und Internet, was dieses Internet? Boah. Oh, ich kann darüber verfügen. Ja, dann hänge ich nach den Vorlesungen dann den ganzen Abend da und guck mal, was ich mache. Und ich habe angefangen, über meine Hobbys zu schreiben, Anime-Serien, Wrestling und Japano-Rollenspiele und habe das auf den Uni-Servern drauf gehabt und daraus ist dann entsponnen, dass ich dann als jemand, die Geschichte habe ich auch anderswo schon dann erzählt, deshalb will ich auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber es war immer so ein hehrer Wunsch von mir, so von wegen nach der Schule, ich weiß nicht so recht, was ich dann so arbeitstechnisch machen möchte, aber ich hatte immer Bock drauf, mal über Videospiele zu schreiben. Ich habe alle Zeitschriften gelesen, die damals es gegeben hat, gefühlt, also habe mich immer gefreut, wenn eine neue Ausgabe der Maniac oder der Videogames oder sowas rausgekommen ist, auch in der Mega-Fun so geblättert und gedacht, ey, das wäre doch mega geil. Ne? Ich würde auch gerne so über die Spiele schreiben. Und das war so ein Outlet für mich, wo ich angefangen habe, tatsächlich mal über Spiele zu schreiben. Meine Texte alle super schrecklich, aber die sind dann nach 6 Monaten neu geschrieben worden, da waren sie immer ein bisschen besser. Und da habe ich dann auch in den frühen Zeiten des Internets, Ende der 90er, auch dann eben, es gab ja nicht allzu viele Plätze sozusagen, wo man unterwegs sein kann, gerade auch im deutschsprachigen Raum, da noch viele so like-minded Leute getroffen in verschiedenen Foren, das Maniac-Forum zum Beispiel, was ja heute noch existiert, das klassische, wo ich auch viele meiner Kontakte her habe und irgendwann mal tatsächlich so von 98 bis so auch in die Nullerjahre rein, dann auch so eine recht eingeschworene Rollenspielgemeinde mit eigenem Forum und so gehabt, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Das war schon eine ganz coole Zeit, weil das dann auch dann so informiert hat, was ich auf der Seite bei mir gemacht habe. Hey, Kollege XY hat sich dieses Spiel importiert, oh, meins kommt erst eine Woche später, dann erzähl du schon mal im Forum, was du darüber denkst, dann spiele ich das Spiel und ja. Oh, dann kann ich das so in den Kontext setzen oder auch mal so ein Quatsch in Anführungsstrichen, aber hey, ich habe Lust, eine Komplettlösung über Final Fantasy VI zu schreiben, weil ich spiele gerade die PlayStation-Fassung und ich habe mir ein, wie war das damals, das war das Action Replay für die PlayStation 1, das man mit dem seriellen Kabel an den Druckerport des PCs anschließen kann, um dann mit Spezialsoftware Screenshots digital auslesen zu können, wo du für einen Screenshot 45 Sekunden gebraucht hast. Und so konnte ich zum Beispiel die Komplettlösung machen, indem ich dann gespielt und gecaptured habe mit diesen rudimentären Features. Und da habe ich so auch ein Jahr gebraucht, um eine Komplettlösung zu schreiben. So als spaßige Nebenprojekte.
Du hast schon angerissen eben und aus der Liste geht's ja auch hervor, JRPGs, großes Thema. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, kann man so weit gehen und sagen, es ist dein Lieblingsgenre? Würdest du das sagen?
Ja, also ja. Es hält sich die Waage, würde ich sagen, mit Point and Click, also so Adventures, Visual Novels, klassische Grafik-Adventures plus Rollenspiele. So ich mag irgendwie so, wenn noch ein bisschen Storytelling mit dabei ist. Und ob es jetzt hier diese gamifizierte Art bei einem Rollenspiel ist, weil also solange ich nicht über Zahlen nachdenken muss und der Rechner das macht, das ist vollkommen in Ordnung mit mir. Und ich bin auch ein Computerkind mit C64 und sowas eingestiegen. Ich habe damals die Ultimas und die Wizardry gespielt, aber irgendwie habe ich dann doch mehr Anklang gefunden bei den Final Fantasies und Chrono Triggers und wie sie da alle heißen. Ja, auch wahrscheinlich wegen meiner Zuneigung zu Anime-Serien. Und irgendwie war das so eine gute Symbiose und es hat sich, ich hätte natürlich auch über mehr Sachen dann schreiben können, aber Rollenspiele war das, was ich am meisten gespielt habe. Und bevor ich dann irgendwie Greg's Gaming-Seite draus mache und alles so Kraut und Rüben ist, habe ich mich auf ein Thema fokussiert und irgendwie hat das auch Fun gemacht.
Ich habe bis heute, ich glaube, Secret of Mana war das Einzige, was mich groß in diese Richtung gestoßen habe, das habe ich mal nachgeholt hier bei OK Cool gemeinsam mit dem Sebastian Tietzek, den du ja auch kennst, der hat mich da so ein bisschen durchgeführt, aber wenn man das überhaupt mitzählen kann, abgesehen davon, ich habe noch nie in meinem Leben ein JRPG gespielt, nicht mal irgendein Final Fantasy, das Einzige, was ich von Final Fantasy kenne, ist dieser VHS-Film von 2000 irgendwas, ich weiß nicht, wie er heißt, der aber komplett auf 3D da animiert wurde, den habe ich gesehen als Jugendlicher, aber sonst nichts. Und jetzt dachte ich mir, bevor wir irgendwo anders hin spazieren in diesem Gespräch, nutze ich diese Gelegenheit, um dich mal zu fragen, vielleicht sogar die schwerste Frage, die heute gestellt wird: Gibt es ein JRPG, wo du sagen würdest, Mensch, okay, für den Jungen, das wäre ein Weg für ihn in dieses Genre hinein? Aus welchem Grund auch immer. Gibt es eine persönliche Empfehlung?
Oh, tough ist es, weil gerade Rollenspiele aus Japan, da können wir auch gerne nochmal lange diskutieren über, was bedeutet JRPG überhaupt. Ja. Ich musste mich ja eh schon geschlagen geben, da Leute heutzutage sowas wie Clair Obscur als JRPG bezeichnen.
Oh, wow, ja.
Wo ich dann, also meine persönliche Perspektive ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe, weil der Name heißt Japan-Rollenspiel, Japano-Rollenspiel. Es definiert eine Location, wo es herkommt. Und was jemand mit Japano-Rollenspiel assoziiert, wenn man sagt, okay, viel von Clair Obscur hat zum Beispiel sich von Persona oder anderen Serien abgeschaut, wie das funktioniert, oder hat irgendwas mit Final Fantasy 13 gemeint, strukturell und sowas. Aber es ist nicht aus Japan. Mm-hmm. Also wieso sagt der JRPG dann dazu? Das ist vor allem, was ich an Rollenspielen und gerade auch aus denen aus Japan ganz faszinierend gefunden habe, ist, innerhalb des Genres gibt es so eine enorm große Varianz. Du hast vom Dungeon Crawler, du hast was mit Random Elementen, du hast ein storybasiertes Anime-Game, du hast sowas wie Dark Souls zum Beispiel, ne, was ein Action-RPG oder sowas ist. Da definiert sich Japan-RPG für mich, dass es aus Japan kommt. Alles andere wäre sehr reduktiv. Weil wenn jemand Japan-RPG sagt und sagt, ja, da sehe ich schon die hüpfenden Anime-Mädel da draus und ein rundenbasiertes Kampfsystem, das ist ja Quatsch. Na, es gibt so viele Games, die auch aus dem Westen kommen, die genau den gleichen Krams zum Beispiel dann machen. Und in dem Sinne, ich müsste vielleicht mal quatschen, was so die Games sind, auf die du so vergleichweise stehst, weil da gibt es auch viele verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Chrono Trigger ist eben ein absoluter All-Time-Fave. Und wenn man zum Beispiel über die jetzt mittlerweile 30 Jahre alte Technik hinwegsehen kann, wobei Grafik und Sound gerade für so 16-Bit-Verhältnisse immer noch absolut brillant sind. Das ist ein tolles, kleines Stück Software, 20, 25 Stunden, was jeden Aspekt gameplay-technisch, story-technisch, musiktechnisch und sowas so gut macht wie kaum ein anderes Game, finde ich. Und wo man heute auch noch das locker spielen kann. Wenn es ein bisschen moderner sein soll, kann man natürlich dann immer schauen, wie viel man von dem Element haben möchte. So Dragon Quests kann ich eigentlich immer ganz gerne für den Dragon Quest 11 war für mich irgendwie, und der achte Teil, den du auch aus meiner Liste da erwähnt hast, das sind große, vollumfängliche Riesenwelten, die man erkunden kann, und die haben sich so ein bisschen wie spielbare Märchen für mich angefühlt, mit so kleinen, so unterhaltsamen Geschichten, sehr gut geschriebenen Charakteren, toller Vertonung mit so British Dialects überall und audiovisuell, inhaltlich alles immer sehr cool gemacht, sowas würde ich Leuten dann ans Herz legen. Toll. Oder auch mal, wenn du auf Gameplay-Mechaniken oder andere Sachen stehst, du hast Valkyrie Profile aus der Liste mal vorgelesen. Mhm. Das ist ein Side-Scrolling-RPG, wo du eine Valkyrie spielst, zum bevorstehenden Ragnarok, also der große Kampf um das Ende der Welt, wird von Odin runter auf die Erde geschickt, um dort die Seelen sterbender Leute einzusammeln, die dann für einen im Kampf in den Ragnarok ziehen. Und da bist du quasi unterwegs mit vielen verschiedenen Elementen, die auch in tausende Richtungen gehen können, dass du diese kleinen tragischen Geschichten hast, aber dann eine Armee damit aufbauen möchtest, quasi diesen finalen Konflikt dann zu machen, mitten im Kampfsystem, was dann auf Timing-Elemente setzt, den Kombinationsattacken, aber trotzdem noch rundenbasiert ist, und alles verpackt mit ein bisschen Side-Scrolling-Jump-'n'-Run-Action innerhalb der Level. Und das ist so ein so einnehmendes Erlebnis gewesen, dass ich auch sage, hey, wer den Titel nicht kennt, der hat auch wirklich was verpasst.
Boah, okay, also ich höre schon, da liegt der Schwerpunkt drauf in der Empfehlung, habe ich mir aufgeschrieben, neben Dragon Quest und Chrono Trigger. Toll, also ich hoffe, die Weihnachtsfeiertage reichen dafür, aber vor allem, also ohne Witz, dieses Welkai, das sieht ja auch, also sieht ja wirklich faszinierend aus. Das ist ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, diese Seitenansicht mit diesen, also mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben. Es hat diesen Look, der mich so ein bisschen vorfreudig machen lässt. Es spricht mich mehr an als der Blick in die Welt, der ein Secret of Mana anbietet, dieses isometrische, von oben hineinblickende. Das hier macht mich an.
Total. Das ist das, was ich meinte vorhin mit der Breite des Genres. Ja, du findest so viele Aspekte innerhalb der Versatzstücke, die ein Rollenspiel ausmachen, mit, okay, Du hast Kämpfe, du hast Charaktere, die aufgewertet werden können. Vielleicht ist der Fokus auf Storytelling, vielleicht so ein bisschen mehr auf Gameplay. Aber ich bin auch nicht super bewandert, wie viele andere dann im westlichen Rollenspielbereich. Ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel meine 400 Stunden Baldur's Gate 2 oder sowas gespielt, sondern eher mal reingespielt, weil ich bei anderen Games unterwegs gewesen bin. Deshalb maße ich mir es nicht an zu sagen, guck mal, da ist viel mehr als irgendwo anders. Aber im japanischen Rollenspielbereich habe ich so viele verschiedene Sachen entdeckt und auch so viel spielen können, dass ich einfach immer noch geplättet bin, dass du so viele verschiedene Aspekte in einem Genre dann unterbekommst. Und deshalb würde ich immer auch heute noch sagen, Japano-RPG ist für mich dann eine Ortsbezeichnung und nicht irgendein Stil. Ja, aber damit bin ich wohl alleine wegen der Clair-Obscure-Diskussion, weil alle sagen JRPG dazu.
Ja, ich bin ja noch Adept, also mich kannst du noch in dein Lager reinbringen. Ich bin ja noch komplett ohne Meinung, was das angeht. Womöglich hast du da plus eins in deiner Gefolgschaft gerade gefunden.
Vielleicht.
Sehr schön. Ja. Wir haben es schon gehört, du hast selber auch schon gesagt, als du von der Webseite erzählt hast, du hast schon an anderer Stelle viel davon erzählt überhaupt, das habe ich ja auch vorhin schon mal angerissen, Podcasts, Interviews, es gibt viele Orte, wo man was finden kann darüber, wie du auf verschiedene Kapitel deines Lebens und deiner Arbeit zurückblickst. Und was ich mich gefragt habe, während ich all das so gesichtet und mich da so ein bisschen durchgearbeitet habe, gibt es für dich ein Kapitel oder ein Thema aus deinem Leben, von deiner Arbeit, das deiner Meinung nach in all diesen Interviews und in diesem Podcast nie genug Aufmerksamkeit bekommen hat, wo du sagst, du Mensch, wäre cool gewesen, wenn ich mal danach jemand gefragt hätte, weil das könnten wir heute ändern.
Da muss ich mal in mich gehen,
ja,
weil,
bitte.
Wie du gesagt hast, Leute mich sehr umfänglich schon über viele Sachen gefragt haben und selbst wenn die nicht gefragt haben, habe ich sie vielleicht auf die Backe gedrückt, weil ich sonst nicht wusste, über was ich quatschen kann. Ja. Ich wurde mal vor vielen Jahren eingeladen, um quasi auch so ein ähnliches Thema an der Bielefelder Uni quasi so als Gastdozent ist sehr hochgegriffen, aber ich durfte vor einer Gruppe dann Studenten dann sprechen, wo es dann auch nochmal konkret darum ging, eben wie bin ich zu dem gekommen, was ich mache, was sind so meine Gedanken drüber, wenn du heutzutage, also jetzt auch schon einige Jahre her, aber heutzutage glaube ich, ist bei vielen auch so ein Berufswunsch, hey, nicht, also Games-Redakteur jetzt nicht per se, aber man möchte ja gerne Online-Personality werden oder Influencer in Anführungsstrichen, Social Media und so weiter und so fort und da gehörte das ja auch so ein klein bisschen dazu und von wegen konnte ich immer nur meine Perspektiven dann weiterbringen, also nicht, dass, also ich habe jetzt wirklich echt nichts im Kopf, was mir dann, was dein Punkt dann nochmal aufwirft, das muss ich glaube ich nochmal ein bisschen sacken lassen.
Ja.
Nächsten Minuten. Aber alleine ich würde immer sagen, zum Beispiel eine Message, die mir immer sehr wichtig war, so von wegen, wenn man selber Content machen möchte, ja, Content ist auch ein bisschen so ein unschönes und schmuckloses Wort, wenn man Inhalte, Kunst kreieren will, wie auch immer du es dann nennen möchtest, dann solltest du nicht von dem Aspekt dann herausgehen, ich mache das, um Erfolg in Anführungsstrichen zu haben oder ich gucke auf die Klickzahlen und so weiter und so fort. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade wie ich das damals mit der Website bei mir parallel zur Uni gemacht habe. Es ist natürlich immer schön, auch fürs eigene Ego, wenn die eigenen Inhalte oft geklickt und oft gelesen werden und so weiter. Aber für mich kam die eigentliche Befriedigung daher, dass ich diese Sachen machen konnte und auch selbst zufrieden mit meiner Arbeit sozusagen gewesen bin. Oder ein wichtiger Aspekt für mich ist auch, alles in allem, was ich mache, würde ich mir sowas angucken oder anhören wollen.
Ja,
ist das in meinem Interessenbereich, weil ich dann auch sonst nicht die Leidenschaft und den Elan hätte, dann diese Sachen dann so zu produzieren. Und klar, nicht jeder trifft dann meinen Geschmack, aber ich muss immer bei mir irgendwo den Maßstab setzen. Und ich würde wahrscheinlich, selbst wenn ich nicht das Ganze zum Beruf hätte machen können und mich in Moderation, im Podcast, in redaktioneller Arbeit, in Bücherschreiben oder sowas dann ergeben können, ich würde auch irgendwie etwas auf die Art machen, nur eben von einem viel, viel kleineren Publikum. Und wenn man allein an der Arbeit selber, es ist ja Arbeit letzten Endes, selbst wenn man das mit Leidenschaft da macht, nicht Spaß haben kann, ohne dass eben auch der Gegenwert da kommt, da wird man sehr schnell mürbe werden, gerade aktuell und heute zu einer Zeit, wo auch du so viel Konkurrenz hast und es heißt ja, es kann ja leider nicht automatisch heißen, Qualität setzt sich immer durch, so ist es nicht. Du musst an der entsprechenden Stelle das Glück haben und dann auch den Ethos, Arbeitsethos, um da dran zu bleiben und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie in einem anderen Job, wäre aber trotzdem dann der Rollenspiel oder Streaming-Opa oder irgendwie sowas gewesen, dann später. feiern. Das ist, so sehe ich meine Rente dann irgendwann. Ich sitze da und okay, Leute, hier ist Teil 57 von Breath of Fire 4. Wir spielen das nochmal komplett durch, weil ich habe es vergessen mit meinem immer schlechter werdenden Gedächtnis, wo die Reise hinging.
Ja, sehr gut. Ich kann ja auch gerne noch ein paar Minuten zum Sacken lassen geben, indem ich selber mal ganz kurz aushole und erzähle, was bei mir immer so ein bisschen als Thema nach hinten gedrängt wird, obwohl ich das eigentlich für sehr wichtig halte. Das ist etwas, was mir immer wieder bei der Arbeit begegnet, ironischerweise, und gleichzeitig in all diesen Gesprächen, die ich hier führe, kaum eine Rolle spielt, weil es hier oft um Leidenschaften geht, um Wünsche, um Hoffnung, auch um etwas manchmal schwierigere Themen, aber da ist nur wenig Platz vor allem, weil es ja auch um meine Gäste geht und nicht um mich, aber jetzt nutze ich mal kurz diese Gelegenheit. Es geht viel um das Thema Widerstände. Ich glaube, Menschen, die da draußen so meine und irgendwie ja auch unsere Arbeit verfolgen, also deine auch, die denken vielleicht manchmal gar nicht daran, wie es aussehen kann für jemanden, der Podcasts macht, der Videos macht, der Kritiken schreibt, wenn sich ein Widerstand gegen die Äußerung in so einem Artikel oder einem Video oder einem Podcast bilden, die über einfach nur ein "Ich stimme dir nicht zu" hinausgehen. Was meint ihr damit? Ich kann es erklären. Es gab in meiner Vergangenheit hier und da so Ausreißer der Reaktion, wo ich wirklich kurz innehielt, mal kurz Handbremse ins Leben reinriss und mir dachte, okay, kann es das wirklich sein? Ein Beispiel, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als Life is Strange, die allererste Staffel rauskam, eine Kolumne geschrieben. Da habe ich damals noch bei GamePro gearbeitet. Heute bin ich ja selbstständig und habe in dieser Kolumne darüber geschrieben, dass es doch mal interessant wäre, ganz vorsichtige Formulierung, über Inhaltswarnung in Spielen nachzudenken. Das war noch lange vor heute. Heute sieht man das in vielen Spielen, gerade auch in der Horrorwelt, aber nicht nur. Und damals habe ich das angeregt, weil eine Freundin von mir dieses Spiel gespielt hatte. Und da gibt es eine Szene, in der eine der Hauptfiguren auf einem Schuldach steht und droht, sich selbst umzubringen. Und diese Freundin von mir wurde davon ziemlich in ein psychisches Loch gerissen, weil diese Szene überraschend für sie auftauchte und sie selber einen Bezugspunkt zu diesen Themen hatte und damit sie eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollte. Und das war für mich, wie gesagt, der Anlass, diese Kolumne zu schreiben, zu veröffentlichen, und eine Woche später, Gregor, und das ist kein Witz, habe ich in meiner Berliner Wohnung im Briefkasten eine Morddrohung bekommen.
Oh.
Und pass auf, die Morddrohung, die Buchstaben waren aus einer Zeitung ausgeschnitten. Also da hat jemand so viel Wut über diesen Vorschlag von Inhaltswarnung für Spiele empfunden, dass die Person diese Wut so lange konservieren konnte, dass sie diese Buchstaben gesucht hat, diesen Drohbrief geschrieben hat. Der hatte so den Inhalt von "Hör auf, so einen Scheiß zu schreiben, sonst Schlimmeres", und hat meine Adresse rausgefunden und dann den Brief eingeworfen. Und das waren so Momente, heute lache ich darüber, ist natürlich auch zum Glück nie was passiert, aber damals, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder was, dachte ich mir wirklich, kann es das denn sein? Ist das die Reaktion auf noch nicht mal eine Kritik, sondern eine Kolumne, die offenbar den Vorstellungen des Mediums widerspricht, die dieser Mensch hat? Und solche Dinge sind immer mal wieder in meinem Berufsleben passiert. Und das ist etwas, worüber man gerne mal sprechen kann, auch gerne mit diesem Hinweis an die Leute da draußen, wenn ihr etwas hört oder seht in Podcasts, Videos und sowas und wirklich eine starke Reaktion darauf spürt, das ist ja vollkommen fein, das kenne ich selber auch, aber auch in dem Kommentarbereich gelten so die höflichen, respektvollen Regeln des Miteinanders. Es muss nicht unbedingt die Morddrohung oder die Beleidigung sein. Manchmal reicht schon ein, das sehe ich anders aus folgenden Gründen.
Da wäre ich auch absolut bei dir. Also es ist auch etwas, was ich auch schon häufiger mal angesprochen habe in dem Sinne. Ich hatte jetzt keinen mit Druckbuchstaben ausgeschnittenen Brief im Briefkasten gehabt, aber ich habe auch schon etliche Morddrohungen bekommen, natürlich. Kannst du raten, wofür ich meine erste Morddrohung bekommen habe?
Ich tippe jetzt genau, einfach mal auf so eine Bestenliste, und das falsche Spiel war auf Platz 1.
Ja, fast. Ich habe gesagt, ich mag Kingdom Hearts nicht.
Ja,
und du weißt ja, Leute, die Kingdom Hearts spielen, sind die ausgeglichensten und entspanntesten Leute, weil du weißt, eine Serie, in der es um Freundschaft zwischen Squaresoft und Disney-Charakteren geht, die lustig in der Welt von Ariel, die Meerjungfrau, rumschwimmen und Songs singen, das bringt nur Gewalt, Mord und Totschlag hervor. Aber das sind so Sachen, mit denen ich auch mich natürlich konfrontiert gesehen habe. Und vielleicht, also ich kann gerne einsteigen auf den Punkt, auch wenn ich es, wie gesagt, auch schon mal so ausgeführt habe. Was ich gemerkt habe, ist, dass viele Leute natürlich da draußen sehr viel persönlich nehmen können, was eigentlich nicht persönlich gemeint ist. Wir sind natürlich wir sind in der Position, wo wir dann viel Meinung weitergeben können. Es ist aber im Ende alles immer nur Meinung. Und ich versuche dann, zum Beispiel, wenn wir im Game Talk oder anderswo sitzen bei Rocket Beans, oder ich entsprechend dann Videos oder Contents so dazu mache, auch wenn es eigentlich sich versteht, aber noch vorsagen, hey, meiner Meinung nach, oder, also ich sehe das zumindest so, weil das so ein bisschen den Wind aus dem Segel nimmt, weil ich habe das Gefühl, manche Leute fühlen sich dann irgendwie bevormundet, wenn ich sage, hey, dieses Spiel ist scheiße, heißt es, nee, ich finde dieses Spiel ist scheiße, auch wenn ich den ich finde Part nicht gesagt habe. Und es kann mal so sehr extreme Reaktionen, also in deinem Fall so überextrem dann auch nochmal, wenn diese Person auch noch die Heimadresse herausgefunden hat und physisch dann vorbeigekommen ist und Briefe daran ranpackt und so weiter. Es kann so sehr, sehr enorme Züge nehmen, gerade auch in der heutigen Zeit, wo viel auch x-fach Feedback-Kanäle dann auch nochmal gibt, ja, zusätzlich zum Briefkasten von anno dazu mal. Aber es ist ja auch sehr schnell irgendwas geschrieben oder aufgenommen, wenn man einen Kommentar bei Social Media und sowas macht. Man muss ja auch nicht die Reaktion der anderen Person dann sehen, sondern ey, ich fühle mich gerade irgendwie angegriffen, ich weiß nicht genau warum, aber ich schreibe, geh doch sterben, ne, wenn du dieses Spiel nicht gut findest, und dann wird der Browser geschlossen, aber da muss die Person, die das dann liest, dann, okay, wie habe ich das zu sehen und wie nehme ich das? Ich nehme solche Sachen dann auch, wenn ich wüsste, dass ich das nicht zu sehr persönlich nehmen muss. Das trifft einen natürlich trotzdem. Und wenn es sogar um die Androhung von Gewalt oder der persönlichen Sicherheit, dann geht nochmal wesentlich, ist es ein wesentlich extremeres Thema. Und da würde ich auch da draußen sagen, ich habe es auch, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal häufiger wiederholt, hey, gerade was Videospiele, Hobbys und so weiter angeht, man muss nicht die komplette Persönlichkeit darüber ziehen. Nur weil jemand sagt, ich mag dieses Spiel nicht, heißt es nicht, nur weil eine andere Person, die das dann entsprechend konsumiert, was ich gesagt habe, aber ich mag dieses Spiel. Das heißt, der mag mich nicht, das heißt, ich bin scheiße. Da muss ich jetzt so ein bisschen zurückschlagen. Man muss nicht von seinen, sich definieren über seine Hobbys, ne? Und wir alle lieben Videospiele, also ich schätze es mal auch bei dir an, sonst würdest du dich nicht in dem Bereich dann bewegen, aber es sind am Ende wirklich nur Videogames, ne? Und da auf persönliche Angriffe zu gehen und so Stimmung aufzuheizen und alles, ich weiß, es ist vielleicht so eine Diskrepanz, wenn man sagt, wir bestreiten unseren Lebensunterhalt damit, indem wir Sachen kritisieren, ja, und auch in dem Sinne Kritiken machen, heißt also nicht schlecht reden oder sowas, aber das muss ja nicht im Umkehrschluss heißen, dass dann Tür und Tor so geöffnet ist, dass man mit Kanonen auf und schießen kann. Mhm. Und kannst du sagen, deine Meinung finde ich nicht gut und ich gehe doch sterben, du Penner.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass das über das, okay, das ist sehr unangenehm, das zu lesen, hinausgehend irgendwie mal auch deine berufliche Arbeit beeinflusst hat? Also vielleicht sogar schon, also ein Beispiel, dass man weiß, wenn ich jetzt diesen Podcast oder dieses Video veröffentliche, es wird Reaktionen geben, auf die ich jetzt einfach keinen Bock habe und deswegen ändere ich etwas an diesem Inhalt. Also hat das schon mal so einen Einfluss auf deine Arbeit gehabt?
Bestimmt unterbewusst auf eine gewisse Art. Also ich bin nicht scheu, dann meine Meinung zu sagen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal auch so dann probiert habe, mal so ein bisschen was Kolumnenmäßiges zu machen, weil ich dann auch natürlich meine Meinung habe. Und wenn man sich sowas anschaut, was zum Beispiel so Jim Stephanie Sterling über die verschiedenen Jahre gemacht hat, die ja insbesondere mit ihrer Meinung und ihren Kolumnen ja sehr, sehr starke Punkte dann vertreten hat. Ich weiß, dass ich mal ein Video zum Thema Gamergate gemacht habe vor vielen Jahren und einfach um auch die Absurdität und einfach die ganzen Hass dahinter mal aufgeschlüsselt habe und was da an Hass reingeflossen ist dann in die Comments, wo ich dann da auch denke, okay, also ich vertrete meine Standpunkte, ich werde da auch nicht dann hinterhergehen, ich muss es aber wahrscheinlich jetzt nicht mir jede Woche eine Kolumne dann geben, um dann nur solche dann aufgeheizte Stimmung dann zu verursachen. Sowas ist dann wahrscheinlich, was unterbewusst dann da mit reingegangen ist. Was der langfristigste Punkt ist eben, ist, dass ich tatsächlich viel von meinen Sätzen nochmal qualifiziere, wo ich sage, ich meine das, ich finde das und pack das zusammen. Aber ich werde mich nicht persönlich verbiegen lassen. Und egal, ob es jetzt eine Meinung ist, was Videospiele angeht oder wie ich dann zu vielen Themen der Gesellschaft stehe, nur weil du dann eine andere Lobby und so weiter da hast. Ich bin jetzt nicht der große Diskussionsmensch und ich muss jetzt nicht irgendwo in große Debatten da gehen. Da bin ich nicht so persönlich der Fan davon. Aber ich werde natürlich für meine Punkte dann weiter einstehen. Nur wie gesagt, angesichts, ich muss nicht immer mich in die Küche stellen, wenn das Feuer ganz stark brennt, werde ich da nicht nochmal hingehen und dann übrigens, ich will auch was vom kontroversen Kuchen abhaben und die Klicks hier irgendwie so drauf haben und dann sage ich lieber, möchte ich den Stress? Nee, lass mal.
Also wirklich, das Letzte noch dazu, aber es ist also den meisten Hass, und so muss man es nennen, bekomme ich immer dann, wenn ich so, ich sag mal so Metathemen aus Spielen herausarbeite, weil das interessiert mich einfach sehr, wenn man versucht, Spiele auch wirklich als Spielwelten ernst zu nehmen und zu fragen, okay, was sieht man hier eigentlich, was wird hier eigentlich erzählt zwischen den Zeilen, Und da gab es vor vielen Jahren ein wunderbares Spiel übrigens. Ich liebe das sehr. Far Cry Primal, das Steinzeit Far Cry. Großartiges Ding. Da habe ich damals eine YouTube-Reihe veröffentlicht. Das waren, glaube ich, 3 Videos, in denen ich durch das Dörfchen des eigenen Clans durchgelaufen bin und im Stile eines fremden Führers, der so ein bisschen die historischen Hintergründe erklärt, einfach den Menschen gezeigt habe, guck mal, hier sieht man folgenden Architekturstil bei der Hütte, ne? Und hier guckt mal auf dieses Detail, das sagt uns das und das aus. Und ich habe so einen Hass in den Kommentaren von so Gamergate-Accounts bekommen, die gesagt haben, sag mal, das ist ein Spiel, was drehst du denn hier durch, du scheiß Archäologe? Und da dachte ich mir auch, Leute, das ist ein Rundgang durch ein Steinzeitspiel und ihr seid sauer? Naja, fassungslos. Also es ist immer wieder erstaunlich, was man da so für Regungen weckt, aber ja, genau.
Ja, das Toleranzparadox. Ja, genau. Also ja, ist ganz typisch, wie man mit Intoleranz umgeht, nicht tolerant gegenüber sein. Ja. Bei mir ist kein Hass gegenüber Minderheiten, kein Hass gegenüber Frauen erlaubt. Wer dann mit irgendwelchen, oh, das ist woke oder anderen Sprech oder so weiter kommt, zack, vorbei. Ja. Ne? Das toleriere ich überhaupt nicht. Also da kenne ich auch keinen Pardon. Nur weil das irgendwie in anderen Comments-Bereichen und so weiter, Hauptsache Engagement da los ist, ist mir ganz persönlich egal. Da werde ich immer für das einstehen. Und ja, solche Stilblüten wie bei dir treibt es dann, ne? Wo du dann einen Rundgang machst und dann irgendjemand fühlt sich da getriggert, die größten Snowflakes von allen, die dann anfangen, große Abhandlungen drüber zu schreiben und sich dann vor Wut in ihre roten Hüte dann beißen. Ja. Also ich weiß ja auch nicht.
Sehr gut. Naja, jetzt können wir diese Frage mal noch umdrehen. Als ich eben noch gefragt hatte, ne, Kapitelthemen, die die zu wenig für deinen Geschmack bisher vorkamen in irgendwelchen Gesprächen, Podcasts und so weiter. Auf der anderen Seite, auch das interessiert mich wirklich brennt, gibt's denn was von all den Dingen, die du jetzt in den vielen, vielen Jahren schon gemacht hast, wo du drauf schaust und dir denkst, ich bin da richtig stolz drauf. Also ob es jetzt ein Karrieremove war oder ein spezifisches Projekt oder ein Video, ein Podcast, ein Text, gibt's was so ganz oben auf dem Herz aufliegt, wo du sagst, so Mensch, wenn es eine Visitenkarten geben müsste, wo ich einfach mein wichtigstes Werk, meine wichtigste Entscheidung präsentiere, das würde draufstehen.
Oh, sehr, sehr schwierig. Also wichtigste Entscheidung so von wegen, ich blicke nicht immer eigentlich ganz gern darauf zurück, was ich gemacht habe, in dem Sinne auch, weil einmal ich natürlich auch über die vielen Jahre ab und zu mal vergessen habe, was ich alles dann gemacht habe. Ich habe mir zum Beispiel in Vorbereitung für manche Sachen so alte Game One Videobeiträge von mir angeschaut, wo ich dann auch sehe, aber okay, nach 20 Jahren hätte ich das ein bisschen anders gemacht, aber so, was die Meinung über Spiele angeht, der hat es eigentlich ganz gut getroffen. So in dem Sinne, wo ich sage, oh, habe ich ja gut eingeschätzt damals noch, auch wenn nicht alles so geschliffen war, wie ich das dann ganz gerne gehabt hätte. Ich habe das Privileg eben, habe wirklich sehr viel in dem Bereich zu machen und mich da auch auszutoben und auszuprobieren in all den vielen verschiedenen Positionen. Zum Beispiel solche Projekte wie Red Bull Play, was in Deutschland nicht eine große Relevanz gehabt hat. Das war quasi ein Game One-artiges TV-Programm für Servus TV auf Englisch produziert mit dem werten Kollege Uke Bosse als Moderator damals bei mir, und wir haben diese TV-Sendung 2 Jahre lang produziert, von 2010 bis 2011, und da auch so eine schöne komprimierte 7 bis 15 Minuten Sendung gemacht um Videogames und auch etwas ist, was hier in Deutschland nicht eine große Relevanz hatte. Und naja, wenn du den edlen Sendeplatz auf Servus TV von 3 Uhr nachts am Samstag auf Sonntag hast, hast du vielleicht auch nicht dann die Gelegenheit, dich dann so richtig da durchzusetzen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir mit viel Herzblut dran gearbeitet haben und es auch meine erste große Redaktionsleitungsstelle gewesen ist, wo ich noch recht stolz darauf zurückblicke, vor allem mit dem Team, mit dem wir das damals umgesetzt haben. Ist aber auch vollkommen okay, nicht alle Sachen müssen natürlich dann irgendwie noch sich jeder dran erinnern. Ne? Und das heißt nicht nur, weil man selber viel Arbeit reingesteckt hat, dass du dann entsprechend sowas nochmal rumbekommst. Im Großen und Ganzen würde ich aber auch die Sachen sagen, wo ich dann jetzt, wo es auf 20 Jahre Game One zum Beispiel zurückgeht, eine Sache, wo ich als komplett Ungelernter eine Chance bekommen habe, mich da mal als Praktikant zu probieren, und ein paar Jahre später, schwupps, bin ich Redaktionsleiter und leite das ganze Ding und mache die ganzen anderen Sachen. Das sind so wohl, wo ich persönlich auf mich auch am stolzesten bin. In der Hinsicht, ich wusste nicht, dass ich sowas kann, und ich wusste auch nicht, dass ich über meinen eigenen Schatten bei vielen Sachen springen kann. Ich habe auch persönlich mit Angststörungen zum Beispiel zu tun und kenne es von mir gerade von der Jugend auch aus sehr so ein bisschen eher wirklich scheu und nicht wirklich bereit, viele Sachen auszuprobieren. Jetzt nicht in irgendwie Sozialphobie oder sowas, Kioskos, aber einfach eine gewisse Scheuheit, die dabei gewesen ist. Und dass ich über meinen Schatten springen konnte und dann eine Gelegenheit bekomme, was zu machen, was ich dann meines Erachtens dann irgendwann ganz gut konnte, aber auch wo ich dann meine persönlichen kreativen Outlets dann dafür bekommen habe, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich kann meine Meinung über Spiele gut zusammenfassen, aber ich habe auch noch diese lustige Idee für einen Einspieler und da kann man sich so gegenseitig befruchten, wenn es dann um Drehideen und so weiter geht oder was wir auch alles umgesetzt haben, bin ich im Nachhinein echt stolz darauf, dass ich das über die vielen Jahre quasi mitmachen oder auch mitbestimmen konnte zu einem bestimmten Punkt und dass das zu sowas wie bei Rocket Beans TV geführt hat, dass ich sagen kann, hey, ich würde gerne eine TV-Sendung machen, aber ich tue so, als ob es 1976 ist. Ja. Und ich setze mich mit Perücke und Schlagersongs in ein verrauchtes Studio und rauche Kette, obwohl ich selbst nicht Raucher bin. Aber vor der Kamera rauche ich dann Kette, weil man das damals gemacht hat und schaue mir alte Clips an von Der siebte Sinn, die sagen, dass Frauen nicht Auto fahren können. So diese parodistischen Elemente, ja, die ich dann damit erarbeitet habe, also ein bisschen Improvisation und anderen Krams machen kann. Da bin ich persönlich mit am stolzesten drauf, einfach, dass ich diesen Weg beschritten habe, weil ich glaube, das alles hätte der ganz junge und kleine Gregor wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so möglich gewesen wäre.
Ja, ich möchte, während wir uns so ganz langsam auf dem Weg machen zur Tür dieses Gesprächs, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einen der größten Kreise meines Lebens jetzt endlich zu schließen. Dieser Kreis wurde aufgemacht im Jahr so 2010, 2011 herum. Ich kam aus einer komplizierten Familienhausgeschichte in meine Studienstadt hinein. Ich habe Archäologie in Heidelberg studiert und war da ganz frisch, hatte eine Wohnung am Rande von Heidelberg. Ich kannte da keine Sau und hatte aber vor Beginn des Studiums da so einen Job ergattert im Archiv und konnte mich dann schon mal so ein bisschen akklimatisieren mit diesem neuen Leben und dieser neuen Welt, aber ich war echt alleine und habe dann in genau dieser Zeit einen Podcast entdeckt und es war womöglich sogar der erste Podcast, den ich jemals gehört habe und natürlich war es der Plauschangriff. Das war irgendwo um diese Zeit herum und durch diesen Plauschangriff, der hat mich bei all diesen Wegen um das Unigelände herum, auf dem Weg zu diesem Job in die Uni hinein und auch von der Uni wieder zurück nach Hause, die ganze Zeit begleitet. Und da wollte ich einfach nur mal ein ganz ehrliches Dankeschön sagen für diese Arbeit, die du damals schon in dieses Projekt reingesteckt hattest, in diesen Podcast. Und ein Dankeschön nicht nur für diesen Podcast, sondern dass du mich im Grunde bei all diesen Wegen immer im Ohr begleitet hast. Das war so schön. Dann dachte ich mir, okay, womöglich ist es ihm unangenehm, aber ist mir egal, ich muss es ihm sagen. Also vielen Dank dafür.
Gern geschehen. Ich bin mittlerweile auch auf dem Punkt, also dass ich sowas annehmen kann, auf jeden Fall, bei aller persönlichen Bescheidenheit, die dann nochmal dazu kommt, was nicht nur in dem Sinne ist, also es ist etwas, was, wie du das dann ausgeführt hast, was ich häufiger von vielen Leuten auch gehört habe, gerade zu der damaligen Zeit, wo Podcasts in Deutschland zwar schon verbreitet waren, aber nicht zu sehr verbreitet und wir natürlich da auch nochmal eine Sonderstellung haben als so einzige richtige präsente Gaming-Sendung mit Outlet nochmal dazu und für mich war es ja auch zu einem Teil auch etwas, weil ich persönlich Podcasts gern gehört habe, lass mal was probieren, lass mal was machen. Und ich habe auch noch nicht so viel die Gelegenheit gehabt, on tape zu sprechen. Wenn ich mir meine Podcasts von damals mal anhöre oder da reinhöre, da spricht ein dezent anderer Gregor, als er es heute ist, also im Duktus und Stimmfarbe und allem drum und dran. Aber der Funke ist da zumindest. Und das ist das größte Lob, was man mir in dem Sinne, aber auch natürlich meinen ganzen Mitsprechern, weil ich habe das ja bei Vibe natürlich nicht alleine alles machen können, also wenn die vielen Leute mich nicht über die Jahre unterstützt hätten und auch bis heute hinein, na, wir haben ja auch immer noch Themen, über die wir heute dann hier und da nochmal ein bisschen quatschen können, aber wenn Leute mir dann erzählen, hey, damals, ich habe echt eine schwere Zeit auf der Arbeit und ich stehe 10 Stunden am Fließband, aber ich kann eure Podcasts dann die ganze Zeit hören oder auch von Leuten dann gehört, hey, ich bin krank gewesen im Krankenhaus und das hat mir echt so über die Zeit dann drüber hinweg geholfen. Ich glaube, das ist kein größeres Lob, was man hören kann in der Hinsicht, dass man jemanden in der Zeit, wo es vielleicht dann nicht so perfekt gelaufen ist, aber wo es zumindest eine Konstante gewesen ist und ein gewisser Teil der Unterhaltung und Zeit vorantreiben oder so dann gemacht hat und dass man da sich ausgerechnet unser Projekt da ausgesucht hat und wir dazu beigetragen haben, ist natürlich eine echt tolle Sache. Und deshalb, ich danke dir dann für die netten Worte.
Ja, gerne. Zum Ausklang dieses Gesprächs noch eine letzte Frage. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, zum Ende des Jahres 2025 auf, was mich noch brennend interessieren würde. Wenn du jetzt so um dich herum guckst, ne, was du so alles um dich herum aufgebaut hast, an was du momentan so arbeitest, ja auch ganz unterschiedlichste Dinge mittlerweile. Wie fühlt sich das an? Bist du stolz auf das, was du da alles so um dich herum hast? Oder spürst du daneben, oder es muss ja auch kein Oder sein, sondern ein Und, so einen großen Wunsch für 2026, dass du sagst, so alles klar, läuft schon bisher, aber das nehme ich mir als nächstes vor, das habe ich fest im Visier, da freue ich mich drauf.
Also es ist ja bei vielen Sachen im Leben ist es so, man hat's, also für mich funktioniert das nach in der Form, ich habe Pläne. Ich würde gerne mal was ausprobieren, hier was machen, da was tun. Und mir graut sehr vor dem Moment, wo man da hinkommt, was jetzt, ne? Ich habe keine Ideen mehr oder ich möchte nicht irgendwie hier sowas machen. Aktuell ist es so ein bisschen, wo ich auch in den letzten Jahren nochmal verstärkt drauf achte, so sich nochmal mehr Ruhepausen zu geben und auch mal ein bisschen bewusster Sachen anzugehen. Natürlich muss es auch ein Privileg sein in der heutigen Zeit, wo so viele Jobs auch gestrichen werden und gerade was Gaming und Gaming-Berichterstattung angeht, alles kahlrasiert wird. Also es heißt auch nicht, dass man dann ewig die Gelegenheit haben wird, sowas in der Form zu machen. Aber dass ich für mich zum Beispiel auch darauf achte, oh, ich hätte noch Bock, dieses Projekt anzugehen und dieses Video und wo ich früher mal vielleicht die ganze Nacht aufgeblieben wäre, bleib vielleicht nur die halbe Nacht auf. Und dann versuche ich da noch entsprechend meine Ruhepausen so reinzufinden. In den letzten Jahren war ich auch noch mal viel extra unterwegs in der ganzen Welt habe so viele verschiedene Länder besucht zum Beispiel, was jetzt auch nochmal ein schöner Punkt gewesen ist, einfach auch von dem Punkt aus, ich bin da angekommen, ich sammle gerne Erfahrung. Ja, das ist das, glaube ich, wo man ein bisschen länger mehr dran hat, nur um einen Job auszuführen und ganz, ganz viel Geld zu machen, glaube ich, würde ich heutzutage nicht mehr zu dem Punkt kommen. Wenn ich nicht absolut darauf angewiesen bin, will ich erst meine Zeit vernünftig damit verbringen, dann Erfahrung zu sammeln und für mich dann das so in die Wege zu leiten, dass ich ja immer noch Spaß an dem habe, was ich mache. Das ist immer noch bei meiner Arbeit bei Rocket Beans TV gegeben, wo ich meine Formate umsetzen kann. Ich kann es dir ja auch schon mal hier sagen, ich werde ein neues Buchprojekt dann wieder angehen.
Oh.
Für das nächste Jahr, das vierte jetzt mittlerweile, wow, mit einer etwas anderen Idee, die wir hoffentlich bald dann ankündigen können. Und da bin ich auch so in dem Vorbereiten, wo ich sagen kann, ja, wenn ich da mal ein bisschen geurlaubt habe, da kann ich mich hinsetzen und mal ein bisschen schreiben und schauen, wie ich das mal anders angehen kann als die letzten Sachen. Und ja, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sage, oh, ich habe keinen Bock mehr auf das alles oder was jetzt oder ich brauche ein komplett Reset. Dafür macht mir das Ganze nicht nur im Zusammenhang mit Videospielen sehr viel Spaß, sondern auch mit den Leuten, mit denen man zu tun hat. Toll. Also auch solche Gelegenheiten, mit dir mal zu sprechen. Ich glaube, dich kannte ich vom Namen her, aber so richtig getroffen oder wir haben uns ja zwischendurch mal irgendwo auf der Gamescom,
ja,
auch mal ganz kurz getroffen, so zwischen Tür und Angel. Aber ich kannte dich ja auch nicht näher, obwohl dein Name mir bewusst war irgendwo im Hinterkopf. Es ist schön, dass wir auch da mal sowas hier zwischendurch machen können. Und ja, mehr Erfahrung, mehr Leute kennenlernen, mehr Stuff machen.
Toll.
Und das ist so der Weg, den ich beschreiten möchte. Und wenn dann irgendwann tatsächlich mal das große und was jetzt kommt, habe ich hoffentlich genug im Köcher, wo ich dann andere Interessen verfolgen kann.
Großartig. Gregor, ich danke dir sehr. Das war eine großartige Stunde. Ich habe das sehr genossen, mich sehr gefreut auf dieses Gespräch mit dir und es verging wie im Fluge. Vielen Dank, wirklich.
Ja, ich danke dir.
Toll. Und damit gutes 2026 dir. Ich werde den nächsten Vorwand suchen, dich wieder einzuladen. Keine Sorge, da fällt mir was ein.
Mach das. Mein Mic steht bereit.
So, Freunde. Was für ein tolles Gespräch, oder? Ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Ein ganz großes Dankeschön nochmal an Gregor für seine Anwesenheit, für das tolle Gespräch, die wunderschöne Unterhaltung. Euch da draußen danke ich ebenfalls für die gespitzten Ohren und alles Weitere, was notwendig war, um diese Folge zu hören. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder, außer ihr gehört natürlich zu den Supportern von OrkiCool. Dann bekommt ihr schon am Dienstag und am Freitag von mir und meinem Team wieder auf die Ohren in den unterschiedlichsten und wunderschönsten Podcast-Formaten, die sich drehen rund um Spiele und Spielkultur. Es ist wunderbares Zeug, was wir für euch machen. Hört es euch mal an. So, und damit tschüss, Prost Neuer nochmal nachträglich. Bis dann.